Ich bin Florian und bin Papa und zusätzlich bin ich Podcaster, deswegen mache ich auch den echten Papas-Podcast. Und an der anderen Leitung sitzt...
An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health. Auch Papa, auch Podcaster, aber vor allem ein echter Papa!
Oh, jetzt hast du mich aber völlig
jetzt war ich zu schnell. Überrumpelt. Jetzt war ich zu schnell. Ja, ach, egal, Flo. Gut, ich überrumpel dich gleich nochmal mit einer ganz fiesen Frage. Und zwar ist diese Folge unseres Podcasts ja sozusagen unser Bundestagswahl-Special oder unser Extra zur Bundestagswahl. In ein paar Wochen geht's los. Wir sind alle schon ganz aufgeregt. Der Wahlkampf brodelt. Und ich würde von dir gerne wissen, gib doch mal eine Wahlempfehlung ab. Was würdest du wählen? Aber jetzt nicht so, was würde Flo Schleinig wählen? So, du bist ja sehr vielschichtig, sondern was würdest du als Vater Flo wählen? Welche Partei? Sag doch mal. Ich brauche noch Hilfe. Bin so unentschlossen.
Die echten Papas.
Ja.
Nein, die gibt's natürlich nicht, aber ich wüsste auch gar nicht, was die für ein Wahlprogramm bzw. Parteiprogramm hätten, die echten Papas. Das wäre ganz spannend. Aber
ein familienpolitisch ausgerichtetes Wahlprogramm.
Total familienpolitisch.
Zum Beispiel Vaterschaftsfreistellung, sage ich nur, mehr Elternzeit, mehr Elterngeld, weniger Diskriminierung im Job. Es gibt total viele Themen für Väter,
sehr gut,
auch politisch gesehen.
Hiermit beenden wir diese Sendung, denn wir müssen gerade mal eben los eine Partei gründen, sie anmelden und noch wählbar machen. Nein, aber mal im Ernst, das ist natürlich ein sehr ernstes Thema, das Thema Bundestagswahl. Also, und ich hoffe, dass alle Hörerinnen dementsprechend auch von ihrer Stimme Gebrauch machen. Wen würde ich wählen als Papa Flo? Also ich würde, das ist sehr, sehr, also nein, eigentlich ist es, für mich ist es klar, ich weiß, wen ich wähle. Ich wähle jemanden, die oder der sich vor allen Dingen für eine einerseits enkelfähige Zukunft einsetzt. Das wäre mir sehr wichtig. Also, ne, geht um das Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Klima, ja, ganz wichtiges Stichwort.
Enkelfähigkeit ist ein Wort, was ich gerade erst gelernt habe tatsächlich.
Ich auch.
Ich finde es großartig. Okay, und du wolltest das gleich mal ausprobieren hier in diesem Podcast.
Ja, ich wollte gleich mal zeigen, dass ich belesen bin. Und jedenfalls, und was noch auch ganz wichtig ist, ist natürlich familienpolitisch, ganz klar. Also eine Partei, die dementsprechend in ihrem Wahlprogramm nicht nur sagt, dass sie etwas Geld für Bildung übrig hat und für die Familien, sondern die wirklich ein klar umrissenes Profil hat dahingehend. Und
okay. Ich sehe schon, Flo, du willst nicht raus mit der Sprache, du willst mir keine Partei nennen,
nein,
aber ich werde diese Frage einfach später nochmal stellen, nämlich unserem Gast, oder?
Das wird lustig.
Das wird lustig. Ich glaube auch wenn du sagst, dass das hier eine ernste Folge wird, glaube ich aber auch, dass es eine lustige Folge wird, eine unterhaltsame und eine hörenswerte Folge, weil wir haben heute als Gast einen Papa-Blogger, den ich sehr schätze, den Falk Becker, und der ist sozusagen, ist der politische Papa-Blogger, den ich kenne, weil er viele Aktionen laufen hat, jetzt seit ein paar Monaten sogar auch einen Podcast gemacht hat, der nennt sich auch Familienpolitisch, und da geht es halt wirklich um das Thema Familienpolitik, wie kann man sich politisch engagieren, was ist für Familien wichtig. Und mit dem Falk sprechen wir so kurz vor der Bundestagswahl über all die Fragen und gucken mal, ob er eine Wahlempfehlung für uns hat.
Total, und vielleicht auch zumindest ein bisschen Orientierung in all dem Wahldschungel. Und nicht vergessen, PS, wählen gehen.
Wählen gehen, genau. Und wir machen unser... Wählen gehen unbedingt. Und wir machen unser Kreuzchen heute schon mal bei Falk Becker und freuen uns, dass er heute mit uns spricht, oder? Hallo Falk, willkommen.
Hallo Falk.
Schön, dass du da bist erstmal. Willkommen bei den echten Papas.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Du bist ja Papa-Blogger, oder? So als Papa-Blogger, oder soll man auch Podcaster sagen? Ich habe dich jedenfalls als Papa-Blogger kennengelernt, sagen wir es mal so. Und dein Engagement ist in dieser Hinsicht aber immer politischer geworden, so aus meiner Sicht. Deshalb so mal die erste Frage, warst du schon immer ein politischer Mensch?
Also ja, ist richtig. Ich bin als Papa-Blogger gestartet und dann irgendwie in dieses politische Thema reingerutscht. Es hat tatsächlich was damit zu tun, dass ich mich selbst als politischen Menschen betrachte. Ich bin ja im Osten aufgewachsen und sozialisiert worden, und dann die Wende ist so mein erstes politisches Ereignis, an das ich mich tatsächlich aktiv erinnern kann. Und da war ich 9 Jahre alt, 10 Jahre alt. Und seitdem interessiert mich Politik tatsächlich, weil ich ja dann auch am eigenen Leib erlebt habe, kann man so sagen. Und das hat mich eigentlich auch nie losgelassen. Nachrichten, Politik haben mich immer interessiert. Und schlussendlich muss ich sagen, dass nachdem ich meinen ersten Sohn bekommen habe, das Thema für mich nochmal eine besondere Bedeutung bekommen hat. Einfach ja nach vorn blickend, man sich noch viel mehr dafür interessiert oder ich mich noch mehr dafür begonnen habe zu interessieren, was da eigentlich in Zukunft passiert und wie Politik gemacht wird und wie Politik vielleicht auch nicht gemacht wird.
Okay, du bist als Vater also politischer geworden sozusagen.
Ja, mein Vatersein hat mich politisiert, ja.
Jetzt hat Marco schon erwähnt, dass du auch Podcaster bist und du hast einen Podcast seit ein paar Monaten mit der Sabine Ponert mit dem Titel eben Familienpolitisch. Wie kam es dazu? Wieso habt ihr den gestartet?
Ja, das begann mit einer Instagram-Schaffenskrise von Sabine eigentlich. Die hat ja schon länger sich mit familienpolitischen Themen beschäftigt und auch fürs Mami-Mac damals dafür geschrieben und auch selbst viel darüber geschrieben. Sie arbeitet ja auch selbst im Politikbetrieb. Sie arbeitet in einem Bundestagsbüro von einem Abgeordneten der Grünen. Hat also tagtäglich mit Politik zu tun. Und sie meinte dann, dass sie nicht so richtig wisse, ob und wie sie in dieser Insta-Bubble weitermachen wolle. Irgendwas, was ja jeder in dieser Bubble einmal im Jahr so als Schaffenskrise hat. Und dann habe ich sie angesprochen, weil wir uns lose kannten, und habe sie gefragt, ob sie schon mal über so ein Thema wie einen Podcast nachgedacht hat, um eben diese familienpolitischen Themen, die meines Erachtens auch damals schon zu wenig Bedeutung bekommen haben, ein bisschen auszubauen oder darüber zu sprechen. Und dann sagte sie, sie könne sich das durchaus vorstellen, allerdings würde sie das nicht alleine machen wollen und ob wir uns nicht mal treffen wollen. Und dann haben wir uns getroffen, vor ziemlich genau einem Jahr. Das ist das einzige Mal, dass wir uns persönlich gesehen haben. In diesen Corona-Zeiten haben wir draußen in einem Café gesessen, haben besprochen, okay, wir machen das und dann haben wir angefangen. Ja, so hat das
und der Name ist wahrscheinlich Programm und auch Ziel und Sinn und Zweck.
Genau, wir wollten uns ganz konkret mit familienpolitischen Themen beschäftigen, weil uns das sehr interessiert. Wir der Meinung sind und damals auch waren, dass es da auch sehr wenig gibt in dem Umfeld, also gerade in der Podcast-Szene. Und weil wir wollen auch keine Nachrichtensendung sein, sondern wir möchten gern Familien ermutigen, sich mit politischen Themen zu beschäftigen. Und dafür versuchen wir eben in unseren Folgen, wir haben auch das Konzept ein bisschen gewandelt, aber wir versuchen in unseren Folgen dann ein Thema aufzubereiten, verschiedene Gäste und Meinungen dazu einzuladen, unsere eigene Meinung dazu zu benennen, aber eben nicht eine Lösung zu bieten, weil oft gibt es eben nicht einfach eine Lösung, sondern einfach Gedankenanstöße für Familien zu bieten, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und darüber nachzudenken, was denn vielleicht die eigene Meinung dazu ist.
Euer Podcast ist ja dein eines Standbein, sage ich mal. Mhm. Und dann hast du, das ist noch gar nicht so lange her, noch eine andere Aktion ins Leben gerufen. Und zwar den Hashtag 11 Millionen Stimmen.
Genau.
Magst du einmal kurz erklären, was da die Idee ist und was dahinter steckt? Also das ist ja im Grunde auch ein Versuch, da mehr Politik in die Familien zu bringen und auch die Leute zu mobilisieren.
Genau, also 11 Millionen Stimmen ist eigentlich eine Art, wie sage ich das am besten? Also 11 Millionen Stimmen ist daraus entstanden, dass ich während dieser Corona-Krise, als es eben gerade ganz, ganz besonders schlimm war und irgendwie die Kitas und die Schulen jetzt in 2021 wieder für viele Monate geschlossen waren, ich einfach das Gefühl hatte, immer nur vor sich hin zu meckern und vielleicht auch da irgendwelche Wutschreie zu veröffentlichen, dass das nicht ausreichend ist, sondern dass ich da mehr tun kann und muss und will. Und habe dann zusammen mit Mary Franke, die auch eine Elternbloggerin ist, haben wir uns an einem Donnerstag zusammen telefoniert. Sie hat mir geschrieben, wir müssen irgendwas machen. Und dann haben wir innerhalb von 3 Tagen das eben so aus dem Boden gestampft, haben eine Webseite aufgebaut und haben uns diesen Hashtag 11 Millionen Stimmen überlegt. 11 Millionen Stimmen, weil es über 11 Millionen Familien in Deutschland gibt. Also eigentlich wären es noch viel mehr Stimmen. Aber das eben so als, also dass man eben was hat, was man dann auch gut memorieren kann. Und unsere Idee ist es gewesen, mit einem sehr, sehr niedrigschwelligen Zugang Eltern oder Familien die Möglichkeit zu geben, zu protestieren oder ihren Unmut zu äußern. Wir haben ganz explizit versucht, uns während dieser Corona-Krise aus Pro-Schulschließung, Kontra-Schulschließungsthemen rauszuhalten, sondern zu versuchen, unseren Unmut zu abstrahieren, auf eine höhere Ebene zu bringen und einfach zu sagen, wir fühlen uns als Familien nicht gesehen. Wir möchten keine konkrete Maßnahme, wir fordern keine konkrete Maßnahme, sondern wir fordern, dass die Belange von Familien einfach mitgedacht werden. Wir fordern, dass es bei allen Gesetzgebungsverfahren und bei allen politischen Entscheidungen eine Art Familienvorbehalt gibt. Das heißt, bevor eine Entscheidung getroffen wird, muss geprüft werden, sind die Belange von Familien und Kindern ausreichend berücksichtigt. Das ist die Forderung, die wir gestellt haben. Dazu haben wir einen Musterbrief erstellt und eine Liste, wo man alle Abgeordneten von Landtagen und auch vom Bundestag schnell und einfach finden kann, wo man dann die Möglichkeit hat, mit Adresse oder E-Mail-Adresse und dem Musterbrief eben relativ schnell selbstwirksam zu werden. Runterladen, ausdrucken, an 20 Leute schicken und mal schauen, was passiert. Das war sozusagen die Idee dahinter. Wir hatten und haben keine langfristige Agenda damit. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist dieses Projekt oder dieses Thema auch so ein bisschen versandet. Die Corona-Krise ist aktuell auf Schul- und Kita-Basis noch nicht wieder aktuell. Die Schulen und Kitas sind offen. Und wir haben es auch nicht geschafft, die notwendige Welle zu erzeugen, muss man ganz ehrlich sagen. Dafür braucht man eben eine gewisse, man muss halt so eine Art Schneeballsystem lostreten. Das hat in den ersten Tagen hat ganz gut funktioniert. Also wir hatten irgendwie insgesamt 30.000, 40.000 Leute auf der Seite. Das ist für aus dem Nichts kommend natürlich nicht schlecht. Aber 30.000 Leute auf der Seite heißt natürlich nicht, dass 30.000 Briefe verschickt werden. Und das bedeutet am Ende, dass 11 Millionen Stimmen wahrscheinlich eine ganz gute Idee war, aber schlussendlich nicht die notwendige Aufmerksamkeit erzeugt hat, muss man ehrlich so sagen. Kann durchaus. Ich habe für mich viel daraus gelernt und ich habe auch viel mitgenommen und ich bin trotzdem froh, dass wir es gemacht haben, einfach weil man aus dem Meckern ins Machen gekommen ist, ne? Und weil man eben gesagt hat, okay, wir bieten halt dieses niedrigschwellige Angebot an und keine Ahnung, wenn viele Leute, also es haben ja sehr, sehr viele Leute geschimpft und gemeckert und sich unwohl gefühlt mit dem grundsätzlichen Handeln der Regierung in Bezug auf Familien. Und wenn man es aber dann nicht schafft, wenigstens irgendwie eine LKW-Ladung Briefe rauszuhauen, dann, keine Ahnung, dann ist es vielleicht noch nicht schlimm genug oder dann ist es vielleicht, dann ist das Angebot vielleicht immer noch nicht niedrigschwellig genug und dann muss man vielleicht, keine Ahnung, vielleicht muss man den Leuten die Briefe vor die Tür legen und sie müssen sie nur noch einwerfen oder ich weiß es auch nicht. Also ich war dann auch so ein bisschen mit meinem Latein am Ende und ich sage ja auch nicht, dass wir jetzt da die beste aller Kampagnen gemacht haben. In der Zeit ist ja viel passiert, es gab sich ja viele Initiativen gegründet und natürlich haben alle ein bisschen unterschiedliche Ideen gehabt und wir sind auch angefragt worden von verschiedenen Initiativen, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen, aber die waren dann halt jeweils, keine Ahnung, Pro-Schulschließung, Kontra-Schulschließung und ich kann da viele Argumente verstehen und wir wollten einfach nicht uns in einer bestimmten Richtung da festlegen, einfach weil wir es auch aufgrund unserer, oder ich zumindest aufgrund meines Wissensstandes, auch nicht besser wusste. Ne? Ich bin kein Virologe und ich bin keiner, der alle Daten und alle Zahlen kannte. Ich hatte einfach nur das Gefühl, was da passiert, ist zu wenig, beziehungsweise an den Notwendigkeiten von Familien vorbei.
Ja, ich muss da einmal nochmal nachhaken. Du hast gesagt, das war ein niedrigschwelliges Angebot, was ich nachvollziehen kann. Also man hätte tatsächlich ja nur diesen Brief ausdrucken müssen. Und jetzt hast du gleichzeitig auch gesagt, so ja, vielleicht geht es uns noch nicht schlecht genug. Ist das tatsächlich so?
Also ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Also ich meine, das ist ja oft in diesem familienpolitischen Kontext oder auch in diesem älteren initiativen Kontext, ist es ja so, dass Leute sich Gedanken machen und wirklich viel auf die Beine stellen. Es gibt einmal im Jahr eine Demo gegen Kinderarmut in Berlin. Da kommen so wenige Leute hin, das ist einfach unvorstellbar. Und für eine Demo ist es natürlich, wenn die jetzt in einem Wochentag nachmittags stattfindet, ist es schwierig, das zu managen, da hinzukommen und so. Und ja, ich verstehe halt nicht, warum gerade so zu Zeiten, in denen Familien offensichtlich, oder aus meiner Sicht zumindest, benachteiligt worden sind, ne? Während also Bundesliga-Fußballer wieder ihrem Beruf nachgehen konnten und gleichzeitig Testkapazitäten gebunden haben und gleichzeitig konnten halt Schulen nicht öffnen oder Kitas nicht öffnen, dass da nicht einfach irgendwie 100.000 Leute auf die Straße gegangen sind. Ich kann das tatsächlich schwer nachvollziehen und muss dann tatsächlich entweder war es, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder uns geht es nicht schlecht genug oder uns geht es so schlecht, dass wir keinerlei Kapazitäten haben, um tatsächlich Protest nach außen zu tragen. Und beides ist ein schlechtes Zeichen.
Also ich vermute mal, dass wir jetzt noch nicht in dieser Agonie leben, dass wir überhaupt nichts mehr machen können. Aber wie du es jetzt schon mehrfach auch angesprochen hast, also irgendwie das Thema familienpolitisch ist zumindest in meiner Filterblase immer in Verbindung mit Corona ganz extrem geworden in den letzten anderthalb Jahren. Also man hat eben viel mehr das Gefühl, dass immer mehr Initiativen und immer mehr Krawall zumindest in meiner Filterblase oder in Social Media irgendwie entstanden ist. Aber vielleicht hat das aber auch deutlich gezeigt, dass Familien so keine Lobby haben. Vermutlich. Also sonst gäbe es ja, glaube ich, diesen Krawall nicht. Sonst gäbe es ja irgendwo die Stellen, an denen wir gehört werden würden, die Familien zumindest. War dir das vorher so bewusst oder hat das vorher überhaupt keine Rolle gespielt bei dir?
Also es ist mir ist schon immer oder was schon immer, seit ich selbst Vater bin und mich eben mit Themen rings um Kinder einfach beschäftige, ist mir schon bewusst gewesen, dass es Unterschiede gibt, ne? Also dass die heteronormative Kleinfamilie, Mutter, Vater, Kind, vielleicht zwei Kinder, vielleicht noch drei Kinder, dass ich hatte immer das Gefühl, dass für die gut gesorgt ist und dass aber alles, was abseits dieser Norm ist, dass das schwierig, dass es für diese Familienformen bedeutend schwieriger ist, ne? Sei es homosexuelle Paare, die Kinder großziehen, sei es das Thema Alleinerziehende natürlich oder allgemein Großfamilien, die vielleicht auch noch ein erhöhtes Armutsrisiko haben, also alles diese Familienformen, dass die es schon bedeutend schwieriger haben, was die Corona-Krise meines Erachtens dann nochmal gezeigt oder vorgeführt hat, ist, dass eigentlich Familien allgemein viel weniger eine Lobby haben, als sie vielleicht glaubten zu haben. Und das war dann der Moment, wo es halt irgendwie auch alle geschnallt haben oder wo es viel mehr Leute geschnallt haben und wo dann plötzlich auch alle gerufen haben. Weil vorher, es ist halt oft so, wenn du nicht betroffen bist, dann, also ich sag nicht, das Thema ist dir egal, aber was du nicht siehst, darüber denkst du halt auch oft nicht nach. Und das ist halt natürlich ein Punkt, weswegen jetzt viel, viel mehr Menschen oder Familien laut geworden sind. Und gleichzeitig ist es so, dass Familien oder bestimmte Familienformen schon viel, viel länger keine Lobby haben und dass alle anderen immer das Gefühl hatten, dass ganz gut für sie gesorgt ist, weil Betreuungskonzepte grundsätzlich in Deutschland ja funktionieren und so weiter und so fort. Und das eben für viele Menschen auch einfach das größte Problem war, ne? Kriege ich die Betreuung hin, dann kann ich das mit der Arbeit regeln. Wenn wir beide arbeiten können, dann haben wir ein gutes Einkommen. Für ganz, ganz viele Menschen ist das aber eben nicht das Wichtigste, ne? Die haben Probleme mit der Gesundheit ihrer Kinder, die haben Armutsprobleme, die haben einfach das Problem, dass die Betreuung vielleicht in dem Umfang auch gar nicht ausreicht, weil sie alleinerziehend sind und mehr vielleicht noch prekäre Jobs haben, ne, vielleicht noch einen zweiten Job annehmen müssen. Und alle diese Menschen haben, glaube ich, schon immer das Gefühl, dass zu wenig für sie getan wird. Die Corona-Krise hat zumindest mehr Menschen die Augen geöffnet, dass familienpolitisch noch viel, viel mehr möglich wäre. Und vielleicht ist das langfristig was Gutes, aber mir fehlt da so ein bisschen der Glaube daran, dass wir langfristig alle mehr für familienpolitische Themen einsetzen, auch dann, wenn die Corona-Zeiten vorbei sind und alle, die in der heteronormativen Kleinfamilie leben, wieder ja alle ihre Rechte und Betreuungsmöglichkeiten zurückbekommen haben. Ja, Corona ist ganz sicher ein Brandbeschleuniger. Also ich möchte nicht sagen gewesen, weil es ist nicht vorbei, aber die Probleme sind ja, oder die Probleme, die mit der Corona-Krise gekommen sind, sind ja eigentlich zumindest bekannt. Ob sie jetzt ausreichend angegangen worden sind, wäre vielleicht ein anderes Thema. Aber ja, also Brandbeschleuniger, ja, definitiv. Die Frage ist, wenn man bei dem Bild bleiben will, wenn der verbrannt ist, kommt dann trotzdem noch eine Feuerwehr oder ist es dann einfach, ne? Es ist abgefackelt und dann interessiert es auch keinen mehr, weil dann ist der Brand zu Ende.
Ja, wie du gerade sagst, ne, was ist, wenn Corona vorbei ist, ne, und unsere Probleme wieder so, also auf Normalgröße geschrumpft sind, ne? Also wen interessiert es dann noch? Oder gehen wir dann alle zu dem zurück, wie es vorher war und freuen uns, dass es überhaupt so möglich ist. Ja. Mhm. Ich will noch einmal ganz kurz zum Stichwort Lobby zurückkommen. Also du, wir haben jetzt gesagt, im Grunde haben Familien keine Lobby oder kaum eine Lobby. Aber es gibt ja durchaus Verbände, auch schon vor der Corona-Zeit, die sich für die Belange von Familien eingesetzt haben. Warum hat man die nicht gehört? Warum mussten jetzt sich neue Gruppierungen und Initiativen gründen? Waren die bisherigen Verbände zu leise? Waren die überfordert von dieser ganzen Corona-Geschichte, weil damit ja natürlich keiner gerechnet hat? Was lief da schief?
Das ist schwierig. Ich kann das auch nicht so richtig, ich kann das nicht so richtig fassen, woran das liegt. Ich glaube, zum einen ist es so, dass die Familienverbandslandschaft oder die Initiativenlandschaft, die es da gibt in Deutschland, relativ stark gesplittert ist. Also dass einzelne Verbände eben so Partikularinteressen vertreten. Ne? Es gibt so einen den Kita-Beirat für ganz Deutschland und da gibt es so Schulräte und dann gibt es kirchliche Familienverbände und die vertreten aber eben immer nur einen bestimmten Teil von Familien, einen bestimmten Teil von Menschen und kümmern sich auch einen bestimmten Teil von Kindern nur. Und ich glaube, dass diese Zersplitterung einfach dazu führt, dass je weniger Menschen so ein Verband vertritt, er natürlich weniger gehört wird, weil er auch einfach weniger Kraft hat, weniger Mitglieder hat. Das ist das eine. Und zum anderen, ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass einer mal so richtig auf die Kacke haut, ne? Also, dass jemand sich hinstellt und sagt, was, also von den etablierten Familienverbänden sich hinstellt und sagt, das, was hier passiert, das ist richtig beschissen und das kann so nicht weitergehen. Das habe ich in der Zeit, glaube ich, nicht gehört zu haben. Ich habe sicherlich auch vieles nicht gesehen und nicht gehört und ausgeblendet. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es jemanden gibt, der die Gefühle und Gedanken, die ich habe, ausreichend vertritt. Warum? Keine Ahnung.
Jetzt hatten wir vorhin schon mal so festgestellt, dass Corona ja schon viel, sagen wir mal, auch am Engagement so ein Stück weit beschleunigt hat oder zumindest sind ja doch viele Initiativen, wie du auch schon sagtest, entstanden, wie Eltern in der Krise oder Hashtag Corona-Eltern. Jetzt ist es wahrscheinlich eher ein Filterblasenthema, aber meistens waren es eher Mütter, die dort in der ersten Reihe standen. Wo waren die Väter oder sind die unpolitisch oder ist das eher so, dass die im Hintergrund mitgekämpft haben? Vielleicht lehne ich mich auch gerade zu weit aus dem Fenster raus. Das werde ich dann sehen, wenn die Folge veröffentlicht wurde.
Nein, ich glaube, das stimmt.
Habe ich aber auch so empfunden, Flo.
Ja, also habe ich auch so empfunden. Alle Menschen, mit denen ich zu der Zeit, als wir irgendwie die 11 Millionen Stimmen versucht haben voranzutreiben, gesprochen habe, waren weiblich oder weiblich gelesen. Ne? Das waren Mütter. Und in unserem Podcast zum Beispiel suchen wir händeringend nach Vätern als Gäste oder nach Männern als Gäste. Das gibt's manchmal. Ne? Familienpolitische Sprecher sind dann doch manchmal Männer. Aber auch da sind, glaube ich, 3 von 4 Frauen gewesen. Und das ist schon so ein Running Gag. Wir freuen uns dann, wenn wir irgendwie mal es schaffen, einen Mann als Gast zu bekommen. Aber wir haben halt ganz oft 3, 4 Gäste und es sind alles Frauen und eben oft auch Mütter. Und das ist richtig. Ich glaube, also es ist ja nicht so, dass Väter unpolitisch sind. Viele Politiker sind ja Väter. So ist es ja nicht. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das alles Singles sind oder verheiratete Menschen ohne Kinder. Das ist nicht so. Aber es ist gleichzeitig so, dass das halt auch ein Abbild unserer aktuellen Elterngesellschaft einfach ist. Ne? Wer sich zum Großteil kümmert um die Kinder oder wer sich viel kümmert um seine Kinder, macht sich vielleicht auch mehr politische Gedanken, was das angeht. Und ja, also das ist natürlich auch eine steile These jetzt zu sagen, wenn ich mich mehr um meine Kinder kümmern würde, dann würde ich mich vielleicht auch mehr politisch engagieren. Aber es gab ja auch relativ viele Dokumentationen, die diesen ganzen Corona-Homeschooling, Homeoffice-Wahnsinn gezeigt haben. Und leider ist es eben dann auch oft so gewesen, dann hat man gesehen, ja, der Vater hat sich halt irgendwie in sein Arbeitszimmer verzogen, ist zum Mittagessen rausgekommen und dann ist er wieder da reingegangen. Und für den war das halt nervig, dass die ganze Zeit alle da waren, aber der hat ja relativ wenig darunter zu leiden gehabt und damit wahrscheinlich auch nur zu einem Bruchteil verstanden, was es tatsächlich bedeutet, Care-Arbeit und Erwerbsarbeit parallel zu machen. Also ich erinnere mich da irgendwie an eine Doku oder an 2 Dokus, die auch in öffentlich-rechtlichen Sendern liefen, wo dann auch oft und viel darüber diskutiert wurde, ob es das jetzt wirklich sein kann, ne? dass das so ist. Aber ich denke, das bildet halt einfach tatsächlich die Realität immer noch ab in vielen Familien. Und ja, wenn kein Leidensdruck da ist, dann entwickle ich vielleicht auch nicht das Interesse, mich politisch zu engagieren oder was zu ändern. Und also ja.
Ja. Bei dem Gedanken ist man relativ schnell auch wieder bei Gerhard Schröder und Gedöns, oder? Also, weil du ja schon sagtest, irgendwie, es sind ja ganz viele Männer, sind ja politisch aktiv, aber niemand sieht sich da irgendwie in der Verantwortung, bei der Familienpolitik aktiv zu werden. Das überlassen sie dann meistens den Frauen.
Ich glaube, also Familienpolitik ist natürlich auch ein Thema, auf dem man nicht ins Kanzleramt reitet, irgendwie innerhalb der nächsten 5 oder 10 Jahre. Oder vielleicht könnte man es, ich weiß nicht, wenn man es machen würde. Also ich, keine Ahnung. Aber zumindest wird es nicht so wahrgenommen und ja, das ist halt, es wird halt als weiches Thema wahrgenommen, ne? Als ein Politikthema, welches man auch bedienen muss und da muss man auch irgendwie im Wahlprogramm noch einen Anhängsel dazu machen. Aber es gab ja auch, also ich möchte dem jetzt auch nicht vorgreifen, wir werden demnächst auch noch ein paar Folgen machen zu den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien in unserem Podcast. Und wir haben auch Wahlprüfsteine versendet an alle Parteien und haben, oder an alle großen demokratischen Parteien und haben auch von allen außer der Union was zurückbekommen bisher. Wir werden uns das noch detaillierter angucken, aber es gibt auch niemanden, der jetzt sagt, okay, das ist unser Wahlprogramm und das sind die 3 wichtigen Punkte, da ist kein familienpolitischer Punkt irgendwie drin. Ne? Da geht es um andere Themen.
Vielleicht kann man hier einen ganz kurzen Einschub machen. Väter, die uns jetzt zuhören oder auch Mütter, wenn ihr keine Ahnung von den Wahlprogrammen habt für die kommende Bundestagswahl, hört euch familienpolitisch an, falls ihr keine Lust habt auf Lesen oder sowas. Der Falk betet euch die runter.
Okay, da haben wir den Werbeblock schon mal vorgezogen. Ich fasse noch einmal ganz kurz das Gesagte davor zusammen. Also wir sind uns im Grunde einig, dass Väter einfach zu leise sind, ne, auf dem Gebiet. Also man hört sie kaum. Ausnahme, wie ich finde, sind die Trennungsväter, die dann doch relativ laut sind. Siehst du das ähnlich? Also dass die Trennungsväter da schon mal eine ganz eigene, spezielle Kategorie bilden im Väterkosmos?
Mhm. Ja, da gibt es mal Punkte dazu zu sagen. Natürlich, erstens, sie haben ein starkes Eigeninteresse. Und zweitens, die haben halt keine Mütter, die ihre Interessen vertreten. Also die müssen ja selbst laut werden. Ne? Und ich möchte mich da jetzt auch gar nicht positionieren. Trennungsväter ist in meinem Kopf, wenn ich das höre, auch erstmal schon ein bisschen negativ besetzt, weil das halt oft auch ein sehr krawalliges, einseitiges, kommuniziertes Thema ist, aus meiner Sicht, nur das, was ich kenne. Aber auch da gibt es natürlich Abstufungen in jeder Richtung. Und ja, das ist ganz sicherlich der Grund. Ne? Starkes Eigeninteresse erstens und zweitens keine Mütter, die den Job machen.
Das habe ich in dem kurzen Werbeblock vorher schon mal angedeutet, dass es auch um Bundestagswahlen geht. Die kommen ja leider zwangsläufig, also nicht leider, sondern gut. Sie kommen aber auf uns zugerollt und das mit sehr schnellen Schritten, wenn ich mir das so mit der Zeit anschaue. Magst du vielleicht, mal abgesehen davon, dass du die in den Wahlprogramme der Zukunft vorliest, mal so zurückblicken und vielleicht schaffst du es zu resümieren, was die aktuelle oder bis dato aktuelle Familienpolitik so geleistet hat in der letzten Legislaturperiode?
In 90 Sekunden bitte, ja, Falk. Wir sind ein kurzer Podcast.
Naja, also ich kann es wahrscheinlich noch kurzer machen. Ich habe in der letzten Legislaturperiode einen Podcast zum Thema Familienpolitik gestartet. Ich habe diese Initiative 11 Millionen Stimmen gestartet. Ich habe auf meinem Instagram-Kanal viel weniger über Alltagssachen als über politische Themen geschrieben und gerantet und gewütet. Und damit ist eigentlich fast schon alles gesagt. Ne? Also ich bin der Meinung, dass ich mich stark politisiert habe und das hat einfach was damit zu tun, dass ich mit der aktuellen Politik sehr unzufrieden bin. Und ein ganz klassisches Beispiel dafür ist, dass eigentlich die Bundesregierung selbst auch mit ihrer Politik unzufrieden sein müsste, weil sie die Dinge, die sie im Koalitionsvertrag aufgenommen haben, zum Beispiel das Thema Kinderrechte ins Grundgesetz zu bringen, das waren Bestandteil des Koalitionsvertrages und das ist nicht umgesetzt worden. Und man hat sonst, glaube ich, so ziemlich alle Dinge versucht umzusetzen, die da drin standen. Und hier auch so ein klassischer oder ein Beispiel für einen Fail. Und damit, ja, aus meiner Sicht
ungenügend. Also Hashtag Fail.
Ja.
Falk, was sagst du eigentlich zu der Tatsache, dass wir seit Monaten keine Bundesfamilienministerin haben? Du bist ja nun Experte. Wie ist das von deiner Seite aus zu bewerten? Oder ich meine, Entschuldigung, ich muss das jetzt mal revidieren. Wir haben natürlich eine Bundesfamilienministerin, aber die hat noch einen anderen Job.
Genau, die hat einen Erstjob und ihr Zweitjob ist Bundesfamilienministerin. Ja, eigentlich ist das wäre jetzt, wenn du die Frage nicht gestellt hättest, wäre das in mein Resümee eingeflossen, ne? Weil das zeigt einfach den Stellenwert, den Familienpolitik hat. Ich kann grundsätzlich verstehen, dass man sagt, so kurz vor der Wahl macht es keinen Sinn, jemanden einzuarbeiten, weil der ist eingearbeitet, wenn die Wahl ist und das macht keinen Sinn. Aber das Symbol ist einfach, also als Symbol gegenüber Familien ist es einfach verheerend, ne? Und ich bin der Meinung, dann hätte man vielleicht wenn es möglich ist, ich kenne mich da rechtlich nicht aus, aber dann soll man doch einen Staatssekretär oder eine Staatssekretärin, die seit Jahren in dem Umfeld arbeitet und den Job sicherlich ohnehin besser kennt als die eigentliche Familienministerin, befördern für die paar Monate, um zumindest ein Zeichen zu setzen. Wir haben da jemanden, der ist verantwortlich dafür und der kümmert sich nur darum. Ja, haben wir einen Post dazu gemacht, ist mit großem Abstand unser erfolgreichster Post aller Zeiten gewesen für familienpolitisch, indem wir uns genau darüber auch aufgeregt haben. Und ja, da gab es auch überall, glaube ich, eine sehr, sehr große und verheerende Resonanz. Ja.
Von dem Personal, politischen Personal, was jetzt antreten wird Und vielleicht, je nachdem, wer nun die Wahl dann für sich gewinnt, in der Regierungspartei dann weiter in die Handlung zu kommen. Wen wünschst du dir daraus vielleicht als Familienministerin? Also hast du da ein Favorite?
Ich hätte ein paar Favorites, aber die sind alle fachfremd, definitiv. Ne? Also das sind keine BerufspolitikerInnen. Und das sagt eigentlich auch schon viel aus. Ich habe mich aber auch nicht eingehend mit möglichen Spitzenpersonal beschäftigt. Ich glaube, dass es jemand sein müsste, der oder die sich eben ganzheitlich dem Thema Familienpolitik annimmt und speziell diese bisher marginalisierten Gruppen, von denen ich am Anfang gesprochen habe, also Alleinerziehende, homosexuelle Familienkonstellationen, Menschen, die in Armut leben und so weiter, mitdenken muss. Und da fallen mir aus meinem Instagram-Kosmos jetzt zwei Menschen ein, die den Job sicherlich beide nicht machen wollen würden. Das ist zum einen Mareike Kaiser und zum anderen Theresa Bücker, die ich beide einfach als sehr, sehr wichtige Stimmen wahrnehme in dem Umfeld und auch so in meiner Bubble. Aber die sind beide keine Politikerinnen. Und vielleicht hat das eine was mit dem anderen zu tun, dass ich sie als wichtige Stimmen wahrnehme und dass sie keine PolitikerInnen sind.
Okay, und jetzt haben wir die ganze Zeit moniert, dass keine Väter das machen, wenn du jetzt noch einen Mann nennen müsstest.
Fällt mir keiner ein.
Falk Becker? Nee. Du stehst nicht zur Verfügung für diesen Job?
Nein, im Scherz kriege ich ja manchmal Nachrichten, die sagen, ja, willst du nicht und machst du nicht. Und ich glaube nicht, dass ich gut für die Politik geeignet wäre.
Okay. Und Habeck findest du auch nicht für diese Position geeignet? Ich meine, der hat ja sogar mal ein Buch über Väter geschrieben. Also wenn der nicht auf unserer Seite ist, wer dann?
Ich kenne sein Buch nicht, muss ich zugestehen. Und ich hab von ihm keine familienpolitische Äußerung im Ohr sozusagen. Ne? Und das ist auch das, was ich meinte, als ich sagte, dass wenn es um Wahlprogramme geht, dass eben familienpolitische Themen da natürlich drinstehen, wenn man die sucht, dass die aber nicht prominent platziert werden oder ausgegeben werden als als das, wofür man in den Wahlkampf zieht.
Aber vielleicht lassen wir uns ein bisschen Raum zum Träumen. Wenn du dir einen bauen dürftest, was müsste der oder diejenige haben, können müssen oder vielleicht sein müssen von Überzeugung her, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, ich habe es gerade versucht schon zu sagen. Ich glaube, es ist wichtig, diese Themen, die man vielleicht auch in anderen Umfeldern angegangen hat, dass man die ganzheitlich zu Ende denkt. Ne? Beispiel, die Ehe für alle ist ein super Thema, welches sehr, sehr vielen Menschen möglich gemacht hat, ihre Lebensformen so leben zu können, wie sie sich das wünschen in ihrer Beziehung. Gleichzeitig ist daraus aber nicht gefolgt, dass ein Adoptions- oder ein Abstammungsrecht entsprechend angepasst worden ist. Ne? Sodass diese Menschen können jetzt heiraten, aber es wird ihnen extrem schwer gemacht, Kinder zu bekommen, beziehungsweise wenn zwei lesbische Frauen heiraten und eine bekommt ein Kind, kann die andere sich nicht als Mutter eintragen lassen. Ne? Das ist so ein klassisches Beispiel. Das hätte man eigentlich, wenn man die Ehe für alle sozusagen ganzheitlich betrachtet, dann ist das eine automatische Abstammung, eine automatische Anpassung, die daraus im Abstammungsrecht erfolgen müsste. Da gibt es jetzt Initiativen wie No Adoption, die dafür kämpfen und die da, keine Ahnung, zig Gerichtsverfahren anstrengen und immer in Einzelfallentscheidungen hoffen, dass irgendwann das Bundesverfassungsgericht entscheidet, dass das gegenwärtige Abstammungsrecht nicht verfassungskonform ist und dann, dass die Regierung dann gezwungen wird oder der Bundestag dann gezwungen wird, sich dessen anzunehmen. Und wichtig wäre es einfach, jemanden zu haben, der Themen, die familienpolitisch relevant sind, ganzheitlich denken kann, der einen feministischen Ansatz verfolgt, oder die, ein Mensch, der es schafft, Ja, diesen familienpolitischen Vorbehalt, von dem ich am Anfang gesprochen habe, vielleicht tatsächlich irgendwie in den Köpfen seiner Mitparlamentarier zu verankern, dass man eben bestimmte Gesetze oder dass man einfach eigentlich alle Gesetze darauf prüft, ob sie Familien nicht benachteiligen oder ob sie, ja, die Familien keine Steine in den Weg legen. Das ist eine Aufgabe, die, ich weiß nicht, die kann ein einzelner Mensch wahrscheinlich gar nicht so leisten, deswegen ich da auch jetzt auch keine riesigen Erwartungen an einen neuen Familienministerin, sondern ich habe eher Erwartungen an eine Regierung, dass sie einen Koalitionsvertrag schreibt, in dem das eben so als Grundsatz, ne, neben einer Art Klimavorbehalt oder diesem Klimaveto, worüber gerade gesprochen wird, dass man es vielleicht schafft, auch so eine Art Familienveto oder so einen Familienvorbehalt aufzunehmen. Hat meines Erachtens keine Partei auf dem Plan. Kann für mich das auch ganz anders heißen, muss auch gar nicht drinstehen, wenn alle sich einig sind darüber. Aber es wäre schön.
Ja. Okay, ja, also es bleibt spannend. Dieser Podcast erscheint ja kurz vor der Bundestagswahl, ist sozusagen unser Wahlspecial von den echten Papas. Und ich hoffe, wir konnten so ein paar Themen anreißen und kann nur noch mal tatsächlich auf euren Podcast verweisen, Familienpolitisch, der dann, glaube ich, noch sehr viel mehr in die Tiefe geht. Zum Abschluss unseres Podcasts gibt es immer eine Abschlussfrage, die wir jedem Gast stellen. Das ist nämlich unsere Spotify-Frage. Und zwar gibt es auf Spotify die echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Das heißt, jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen. Ein Lied, was ihn in seinem Vatersein begleitet hat. Ein Lied, das zum Thema dieser Episode passt. Ein Lied, was ihn schon seit Kindesbeinen an begleitet. Das kannst du dir aussuchen. Aber du bist auf jeden Fall derjenige, der heute den Song aussuchen darf.
Ja. Fällt dir spontan was ein? Ja, fällt mir spontan was ein. Und zwar ist das Just One Kiss von Rafael Sadiq. Das ist der Song, zu dem ich quasi geheiratet habe, unser Hochzeitstag.
Sehr schön. Schön, genau. Also kommt auf die echte Papas Playlist
damit
von Spotify und können wir auch zu tanzen lernen. Ja, so ungefähr.
Ne? Ja, das stimmt.
Gut, okay. Auf deinen Podcast haben wir schon ganz oft hingewiesen heute. Auf unseren müssen wir eigentlich gar nicht mehr hinweisen. Wir freuen uns trotzdem, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn bewertet mit ein paar Sternen oder auch, wenn ihr uns noch besser einfach mal eine E-Mail schreibt und Feedback gibt, was euch gut gefallen hat, was euch schlecht gefallen hat. Ob ihr noch Fragen habt, beantworten wir gerne alle. Und Flo ist immer derjenige, der unsere E-Mail-Adresse weiß,
nee, oder Flo? Ich schicke das einfach an podcast@echtepapas.de. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wen ihr euch als zukünftige Familienministerin oder Familienminister wünscht. Das wäre doch mal ganz spannend, zu sehen, wen ihr euch da so vorstellt.
Das stimmt. Da könnten wir eigentlich auch mal bei Instagram eine Umfrage machen, oder? Wir können ja so ein paar zur Auswahl stellen. Mareike Kaiser.
Spannender Gedanke.
Falk Becker oder Robert Habeck. Und dann gucken wir mal, wer gewinnt. Gut, okay. Ja, Falk, auf jeden Fall vielen Dank.
Nach dem, was Falk so beschrieben hat, sollte das oder dürfte das jemand aus einer ganz bestimmten Partei nicht sein. Gerade wenn es um Familie und heiraten für alle und so, dann.
Müssen wir zum Schluss eigentlich Falk nochmal fragen, was er wählt?
Nee, das dürfen wir, glaube ich, nicht, oder?
Nein, ich glaube, wenn man unseren Podcast ein bisschen verfolgt, dann kriegt man eine Idee.
Okay. Gut, okay. Ein Grund mehr, den nochmal anzuhören. Okay, gut. Also, dann entlassen wir dich in die heiße Phase sozusagen. Es sind noch ein paar Wochen und dann wird es ja richtig spannend bei der Bundestagswahl.
Genau. Definitiv.
Vielen Dank jedenfalls für deine Zeit.
Ja. Kleiner Aufruf, und bitte alle wählen.
Ja, ja, das.
Ja, unbedingt. Genau.
Ich gebe nichts mehr hinzuzufügen.
Okay, gut. Okay, und vielleicht hören wir uns ja nach der Wahl mal wieder. Wäre spannend, dann nochmal einen zweiten Teil zu haben.
Ja, genau. Zur Neuauflage von 11 Millionen Stimmen.
Ja. Bitte nicht. Okay, gut. Dann hören wir uns irgendwann und den Rest hören wir hoffentlich in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Vielen Dank. Tschüss.